Aber es war natürlich, also als Isabel dann dazugekommen ist, haben wir sehr schnell verzehnfachen können. Wir sind dann sehr schnell so auf knapp eine Million Jahresumsatz skaliert innerhalb von kürzester Zeit.
Wie generiere ich die richtigen Leads? Und sollte ich vielleicht einfach mal Leads kaufen? In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Interview mit Fabio Metzler, CEO der Cohage AG aus der Schweiz. Fabio hat bereits 2015 sein Unternehmen gegründet, gebootstrapped, aus eigenen Mitteln aufgebaut, auf mittlerweile über 20 Mitarbeiter, macht siebenstellige Umsätze und gibt uns heute Einblicke, wie er das Unternehmen aufgebaut hat und worauf man achten sollte, wenn man extern Leads einkauft. Eine sehr spannende Folge. Fabio ist ein richtig cooler, bodenständiger Typ. Wird sehr, sehr spannend. Lasst uns einsteigen. Let's go.
Herzlich willkommen bei B2B Sales Master, dein Podcast, der hinter die Kulissen aller Sales Insights schaut, dir zeigt, was es mit dem Potenzial im Vertrieb und Marketing auf sich hat und wie du dieses für dein bestehendes oder angehendes Unternehmen nutzen und auch umsetzen kannst. Und das Ganze von und mit Lars Krüger, dein B2B Sales Experte.
Hallo und herzlich willkommen zum B2B Sales Master Podcast, dein Lieblingspodcast mit Expertenwissen im B2B Sales. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist und reinhörst. Noch in der letzten Woche hatte ich einen Post abgesetzt, dass LinkedIn für mich die beste B2B-Datenbank ist. Fabio und das Team von Cohage haben eine Datenbank für Schweizer Firmenadressen entwickelt und bieten somit Leads an, die es nur in der Schweiz gibt. Achtung, dies könnte jetzt auch interessant für Firmen sein, die in Deutschland sitzen und in die Schweiz verkaufen möchten. Ja. Also beeindruckend von meiner Seite, dass Fabio sein Unternehmen direkt nach dem Studium 2015 bootstrapped aufgebaut hat. Das heißt, er hat keine externen finanziellen Mittel eingesetzt, sondern hat alles aus eigener Tasche finanziert. Bedeutet für euch heute, wir sprechen einmal über seine Vorgehensweise, wie er seine eigene Company aufgebaut hat und warum es doch Sinn machen kann, auf eine externe Datenbank, wie zum Beispiel Cohage, zurückzugreifen und worauf ihr, und das ist, finde ich, extrem wichtig, worauf ihr achten solltet, wenn ihr wirklich externe Leads einkaufen möchtet. Es wird also eine sehr spannende Folge heute. Fabio, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Lars, für das Intro und für die Einladung.
Sehr gern. Fabio, wie bist du damals zu der Idee Cohage gekommen?
Ja, super. Genau, also ich muss sagen, ich wollte schon immer Unternehmer werden. Ich habe schon einiges versucht. Ich hatte davor schon vier Unternehmen, leider mit mäßigem Erfolg. Und dann habe ich im Herbst 2015 mich dazu entschlossen, unter anderem auf sanften Druck von meinen Eltern hin, habe ich mich dazu entschlossen, ein Wirtschaftsstudium in Angriff zu nehmen, weil die haben gesagt, jetzt hast du es versucht mit Unternehmer werden, jetzt schaust du mal, dass du noch die entsprechende schulische Ausbildung dazu kriegst. Und dann habe ich mich an der Uni Basel immatrikuliert und dann eigentlich Unternehmertum vorerst mal auf Eis gelegt. Bin dann aber über den Marktplatz der Uni Basel, bin ich glücklicherweise wirklich per Zufall an diesen Studentenjob gelangt, wo ein Student, eine Studentin gesucht wurde, welcher eine Liste erstellt von allen Alters- und Pflegeheimen. Ja. Es war da ausgeschrieben, suche Student, flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort. Und ich dachte, super, da muss ich nicht irgendwo in ein Kino Popcorn auffüllen oder irgendwo ja. in eine Bar kellnern gehen, sondern kann von meiner Studentenwohnung aus Adressen sammeln. Ich habe dann 1 Franken erhalten pro Adresse und habe dann für diese Dame, die hatte eine Seniorenresidenz in Thailand bewerben wollen, habe für diese Dame dann eine Liste zusammengetragen, mühsam im Excel, wirklich von Hand, jede Homepage direkt rausgeschrieben, war etwa 1,5 Monate beschäftigt und habe dann etwa 1800 Einträge ihr so zusammenstellen können und ihr dann geschickt und entsprechend 1800 Franken dafür vergütet bekommen.
Wow, jetzt kenne ich aktuell nicht den Wechselkurs, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Etwa 1 zu 1.
1 zu 1, okay, alles klar. Ja, ja, also grundsätzlich ja erstmal, weißt du, wenn du sagst, du hast vorher schon mal so 4 Ideen ausprobiert, das zeigt ja nur wieder, wie wichtig das ist, einfach was zu machen und immer
so
dran zu bleiben. Das erzählen die Leute immer so nebenläufig oder teilweise hat man auch Angst, darüber zu sprechen. Aber da halt zu sagen, ey, ich habe da jetzt erstmal was gemacht, das war so semimäßig, aber das ist genau das, was dich von den anderen nachher abgrenzt, weil du halt dran geblieben bist. Das möchte ich hier nochmal für die Zuhörer auch mit unterstreichen, Leute. Ja, wenn es nicht klappt, einfach dranbleiben, weitermachen.
Ja, genau meine Worte. Und auch mein damaliger Co-Founder Ivan Kosu, mit dem ich meine ersten vier Geschäftsideen alle zusammen gemacht habe, auch er ist heute sehr erfolgreicher Unternehmer geworden. Er hat heute die Firma Deskbird, ist vielleicht auch dem einen oder anderen
schon mal gehört.
Von euch ein Begriff. Genau, die haben eine große Finanzierungsrunde jetzt vor wenigen Monaten gemacht, wo sie, glaube ich, 13 Millionen raisen konnten. Also sie sind wirklich recht groß, haben etwa 80 Mitarbeiter oder 90 sogar schon. Und er hat das Gleiche gemacht wie ich. Wir arbeiten nicht mehr zusammen, also unsere Wege haben sich getrennt. Er arbeitet jetzt in München, aber hat auch einen super Weg gemacht. Und von dem her, ich kann deine Worte wirklich nur unterschreiben.
Nice. Wie hast du denn deine ersten Kunden denn damals gewonnen? Wie ging es dann weiter?
Ja, das war wirklich lustig, weil ich habe dann diese Liste fertig gehabt, oder? Und habe dann diese Dame gefragt, ob ich, weil ich war 1,5 Monate beschäftigt und habe dann 1.800 Franken oder was bekommen, habe ich sie gefragt, ja sie, ich war da wirklich sehr, es war sehr aufwendig, ich habe das ein bisschen unterschätzt vom Aufwand her, wäre es euch möglich, dass ich die Liste versuchen dürfte, an 1, 2 weitere Unternehmen zu verkaufen, damit mein Stundenlohn ein bisschen besser ist und nicht mehr irgendwo bei 5 Franken oder was stagniert. Und sie hat dann gesagt, ja, gar kein Problem, ich dürfte die Liste ohne weiteres weiterverkaufen, solange es kein direkter Mitbewerber von ihr ist, oder? Und dann habe ich mir überlegt, okay, so eine Liste von Alters- und Pflegeheimen, für wen wäre das alles spannend? Und habe dann wirklich ein ganz kleines Cold-Mail zusammengestellt, hey, mein Name ist Fabio Metzler, ich bin Student an der Uni Basel, ich habe eine Liste erstellt, alle Alters- und Pflegeheime, habe einen kleinen Musterausschnitt gemacht mit irgendwie 30, 40 Einträgen. Geil. Und habe dann einfach angefragt, ob das spannend für die Firmen wäre und habe mir überlegt, okay, Firmen wie solche, die Inkontinenzprodukte herstellen oder solche, die Lifte machen für beeinträchtigte Personen oder Firmen, die ja unterschiedlichste Produkte herstellen und die interessiert sein könnten an Altersheimen als potenziellen Kunden, habe ich dann einfach angeschrieben per Mail. Und ich weiß das noch genau, ich war in der Bibliothek bei uns an der Uni und habe mein Handy so verkehrt auf dem Tisch gehabt und habe dann irgendwie um morgen um 9 bis um 12 bis zum Mittag habe ich dann irgendwie 50 oder 100 Cold E-Mails mir zusammengeschrieben und verschickt.
Wow.
Und dann habe ich, wo ich in den Mittag gegangen bin, habe ich mein Handy so genommen und auf einmal hatte ich verpasste Anrufe, 3 verpasste Anrufe, 2 Combox-Nachrichten von Nummern, die ich nicht kannte. Und ich dachte so, hey, was ist jetzt los? Wer ist das? Wer ruft mich an? Weil ich kannte das überhaupt nicht, oder wie das auf einmal so ist, wenn einem Leute suchen und etwas von einem wollen. Und dann hatte der eine bei der Combox-Nachricht so hinterlassen, ja, Herr Metzler, ich möchte die Liste, 500 Franken, haben wir einen Deal, können Sie mir bitte die Rechnung schicken? Und ich hatte noch nicht mal eine Rechnungsvorlage, sondern ich war völlig überrascht oder überfordert von der großen Nachfrage. Und ja, das war so der Startschuss. Und dann habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass da wirklich eine große Nachfrage nach solchen Listen ist und dass die Leute das suchen und dass entsprechend, dass ich das unbedingt ausbauen muss. Und dann habe ich eine zweite Liste gemacht von Spitälern und Kliniken und dann eine dritte Liste von allen Architekten. Und ich glaube, die zweite Liste habe ich auch noch selber gesammelt und ab der dritten Liste habe ich dann Mitstudentinnen dazugenommen, die mir geholfen haben beim Listen erstellen und ich habe mich dann um den Verkauf gekümmert.
Mega. Ja, und da ist auch wieder, also da sind wieder so viele Learnings mit drin oder so viele, ich sag mal, Punkte, die ich da auch gerne nochmal rauskehren möchte, ja. Also erstens, Fabio hat sich halt die Idee, also überlegt, ja, für wem könnte es jetzt interessant sein, zielgruppenspezifisch, wer ist jetzt praktisch für das Produkt relevant, ja, Beispiel, Produkthersteller in dem Bereich gegen, jetzt, wie hast du es genannt, Inkontinenz, ne?
Inkontinenzprodukte, genau, die,
genau.
Oder war lustig, ich hatte sogar einen Kunde, der hat ein Bestattungsunternehmen, also der hat die Altersheime angeschrieben, Bestattungsunternehmen und hat dann natürlich die Leute, die im Altersheim versterben, dann entsprechend so, ja, also wirklich die passend sind für
einfach,
die jeweilige Institution, ja.
Ja, einfach mal, ne, also wenn man da auch sitzt, da kann man sich mal Mindmapping machen, so ein klassisches Mindmapping und dann einfach mal überlegen, okay, was hängt denn da jetzt noch dran, was hängt da noch dran und wenn man dann so Mindmapping mal macht, da ist man dann selber überrascht, auf was für Ideen man da kommt oder wie viele Möglichkeiten man dann letztlich hat. Aber gleichzeitig hast du es dann halt aber nicht overengineert, sondern du hast es einfach gemacht, ja. Du hast keine Webseite, keine Rechnung, gar nichts, ja. Viele Leute sitzen dann immer da und machen sich eine Platte, oh, ich brauche eine Webseite, ich muss alles perfekt sein. Und dann wird 3 Monate halt irgendwas gebaut und gemacht und dann geht man halt raus. Ich habe jetzt gerade auch erst ein Video dazu gemacht, ja. Und dann steht man da und keiner will es haben.
Genau so ist es.
Und
Genau das war der Fall bei unserer ersten Geschäftsidee Green Jacket, wo wir Poloshirts gemacht haben für Golfspieler und je nach Handicap hatten die einen anderen Grünton. Und das war genau das beste Beispiel dafür, was du jetzt gesagt hast. Wir haben uns das in der Theorie zurechtgelegt oder überlegt und gesagt, ja, das ist doch sicher mega cool und die Golfspieler, die möchten zeigen, die gut sind, so wie im Judo oder dass man dann entsprechend, kein Mensch wollte unsere Shirts, kein Mensch hat die Shirts gekauft und entsprechend war es so schade um die ganze Zeit und Geld und Produkt, alles das, weil es ist einfach kein Marktbedürfnis und ich bin 100% bei dir, man sollte einfach, wenn man ein Produkt hat, sollte man an den Markt gehen und sollte schauen, gibt es dafür eine Nachfrage? Möchten die Leute mein Produkt oder was möchten die Leute? Muss ich etwas noch dazu entwickeln? Muss ich etwas weglassen? Weil man soll sein Produkt am Markt anpassen und nicht irgendwie umgekehrt.
Ja, 100%. Immer ne, kleine Stückchen und dann geht es weiter. Also eigentlich erst dann bauen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Ne, Beispiel Rechnung. Mist, ich muss jetzt abrechnen, habe gar kein Template. Ich muss es jetzt machen. Okay,
Genau.
dann kümmere ich mich jetzt mal um die Rechnung und nicht vorher, ja.
Genau.
Genau. Ab wann hast du denn dann, sage ich mal, also wie viel seid ihr jetzt bei Kohaga?
Jetzt sind wir 21 Mitarbeiterinnen und
Cool.
Mitarbeiter. Genau, der große Schritt, wo es wirklich so eine Firma wurde, das war, ich habe es 4 Jahre lang während meinem Studium habe ich so alleine gemacht. Also ich hatte zwei Damen, Natalie und Tanja, die arbeiten heute noch für uns. Die haben mir geholfen beim Datenbank erstellen, aber sonst habe ich eigentlich alleine den ganzen Vertrieb gemacht. Wir hatten noch keine Firma, noch keine Homepage, kein Marketing, kein Bexio, kein nix, sondern ich habe es einfach von mir aus meiner Studentenwohnung als Einzelfirma habe ich es gemacht. Es lief schon recht gut. Also ich habe pro Monat so 7, 8, 9.000 Franken Umsatz gemacht und praktisch
Wahnsinn.
der ganze Umsatz war praktisch Gewinn, weil ich musste nur Natalie und Tanja bezahlen für das Sammeln von den Adressen und der Rest, ich hatte eben kein Büro, keine Marketingkosten, kein nix. Und dann habe ich es so gemacht, 4 Jahre lang während dem Studium. War ganz gut, ganz angenehm als Student oder so
Ja,
entsprechend
habt
Geld zu
ihr auch.
haben. Genau. Aber es war natürlich jetzt noch nicht in dem Rahmen, dass es wirklich eine spannende, finanziell lukrative Firma war. Und dann hatte ich wirklich das große Glück, das muss ich sagen, das war wirklich ein Game Changer. Ich habe dann Isabel Bischoff kennengelernt, meine heutige Co-Founderin, über einen guten Freund von mir, der hat sie mir vorgestellt, weil sie hatte auch ein Startup, Evenlogs AG hieß die Firma, wo sie eine Plattform machen wollten für Event-Locations, wo man so, wenn du jetzt heiratest oder wenn du geheiratet hast oder ich habe jetzt im Sommer geheiratet, wenn ich dann gesucht habe, St. Gallen, Location, 50 bis 100 Leute, Budget 20.000 Franken, dann hat es so entsprechend das Matching gemacht. Auf jeden Fall kam Corona ja Anfang 2020 und entsprechend war Evenlogs halt, hatte kein Traffic drauf und deshalb haben Isabel und ich uns zusammengetan und wir haben eigentlich wir passen perfekt zusammen von unserem Skillset her. Also wir sind sehr komplementär, sie ist sehr stark in Finanzen, im Personal, im IT-Bereich, im Admin-Bereich. Sie hat an der Universität St. Gallen an der HSG hat sie Finance studiert und ich bin mehr im Marketing und Sales zu Hause. Und deshalb war es ein perfekter Match zwischen uns, oder? Und wo sie dann dazugekommen ist, so im April 2020, haben wir eben die Kohaga AG gegründet und sie hat dann sehr schnell hat sie gesagt, hey, ist cool, das Produkt funktioniert, die Nachfrage ist da, aber wir müssen jetzt unbedingt schnell Strukturen einführen, wir müssen eine Firma gründen, wir müssen eine Homepage machen, wir müssen Bexio haben, damit wir die Offerten, das ganze Rechnung und Buchhaltung, alles automatisiert haben etc. Und dann hat es sich dann richtig schnell und in sehr, sehr schön entwickelt.
Das ist auch so ein spannender, also dann so ein spannender Tipping Point, ne, wo man, wo dann von außen betrachtet man sagen könnte, ah ja, da hat der Fabio richtig Glück gehabt, ne, dass er sie dann getroffen hat. Da sage ich ganz klar, nein, ist kein
Ja.
Glück gewesen, sondern das ist dann immer dieses einfach das Gesetz der Anziehung, dass sich dann einfach genau die richtigen Türen zum richtigen Zeitpunkt öffnen und es geht dann einfach vorwärts, ja, weil man einfach
Genau
immer
so ist
dran
es.
bleibt. Und ich glaube auch in dem Moment, als das passiert ist, aber auch schon davor, du halt schon wusstest, wie das Endspiel aussieht. Also du hast auch schon eine Idee davon gehabt, was du langfristig haben willst. Und das haben die meisten manchmal auch nicht. Ich finde es aber extrem wichtig, sagt ja auch, ne, also eins meiner Vorbilder, so Arnold Schwarzenegger, sagt halt immer so, ja, dass du eine Vision brauchst, weil sonst, ne, schwimmst du halt von rechts nach links und kommst nie an. Und ich glaube, das war auch ein großer, ich glaube auch einer der Erfolgsfaktoren, dass du schon genau wusstest, wo die Reise hingeht. Und ja, und dann lernst du natürlich die richtigen Leute kennen, ja?
Ja, absolut. Also es war, wie du richtig sagst, es war ein absoluter Match. Also die Firma lief schon oder es war schon angenehm, eben wie ich gesagt habe, so die knapp 100.000 Umsatz pro Jahr und es war attraktiv. Aber es war natürlich, also als Isabel dann dazugekommen ist, haben wir es sehr schnell verzehnfachen können. Wir sind dann sehr schnell so auf knapp 1 Million Jahresumsatz skaliert innerhalb von kürzester Zeit.
Wahnsinn.
Man kann auch sagen, eben Corona kam, man kann auch sagen, das war jetzt natürlich menschlich und alles war es sehr schlimm und wirklich, aber geschäftlich war es natürlich für uns, dadurch, dass die ganze Digitalisierung da einen sehr großen Schritt gemacht hat und die Unternehmen nicht mehr über Messen etc. akquirieren mussten, sondern auch halt mehr über Direct Mailings etc. War das natürlich für uns, war das natürlich positiv, oder? Das kann man auch natürlich so auslegen. Aber ja, ich glaube auch, es war nicht nur Glück, es war auch Glück. Ich möchte das nicht irgendwie kleinreden oder etwas, aber es waren viele gute Sachen, die zusammengekommen sind für die Quagga und die hat, ich sage jetzt, unsere Entwicklung beflügelt. Aber wenn das Geschäftsmodell oder wir als Gründer nicht gut gewesen oder nicht bereit gewesen wären, dann hätte natürlich alleine diese Umstände hätte dann auch nicht zum Erfolg geführt, sondern ja, war wahrscheinlich ein Zusammenspiel.
Sehr, sehr cool. Und dann hast du auch angefangen, ein Sales-Team aufzubauen. Ab wann habt ihr das ungefähr gemacht und wie hast du dieses Sales-Team aufgebaut? Also wie sah das in den ersten Zügen aus? Weil das ist was ja auch wahnsinnig viele Gründer und Gründerinnen da draußen halt beschäftigt, ne? Dass man halt selber erstmal verkauft, so wie du das auch gemacht hast. Und dann kommt auch der Punkt, wo man loslassen muss, was sehr vielen auch teilweise auch sehr schwer fällt oder wo viele sehr viele Herausforderungen dann halt auch mit haben, die richtigen Mitarbeitenden zu finden, die richtig auszubilden, reinzubringen. Also wie war das bei euch gewesen?
Jawohl.
Wie seid ihr
Bei
vorgegangen?
uns, ja genau, bei uns war es so, zuerst haben Isabel und ich das zu zweit gemacht. Im 2020 eben, da war Corona, war mit Ausgangssperre, Lockdown etc., da mussten wir zu Hause bleiben, hatten auch noch kein Büro. Und dann im Frühling 2021 haben wir uns dann dazu entschieden, ein Büro zu mieten in St. Gallen, mitten in der Stadt. Wir sind jetzt gerade umgezogen in ein neues, größeres Büro, aber das war unser erstes Büro mitten in der Stadt.
Schön.
Und dann haben wir erste Mitarbeiter eingestellt. Wir haben Timo eingestellt, Timo Brüllisauer, unser Verkaufsleiter, und Tanja Bauer als Marketingleiterin. Dann waren wir zu viert und Timo war auch ein Glücksfall. Er war ich sage jetzt von Isabel, von ihrer, sie hat eine Zwillingsschwester, Niki, und von Niki war es der Freund. Und
Okay,
deshalb
sehr gut.
sind sie so zusammengekommen und Timo war für uns natürlich auch ein riesen Glücksfall. Er hat schon bei Tesla im Sales gearbeitet und Timo
Wow.
war eigentlich das, was man als Geschäftsführer sich wünscht. Er war ein Mitarbeiter, der absoluten Top-Einsatz gebracht hat. Er war wirklich jeden Abend bis um 20 Uhr im Büro oder noch länger. Er hat sich mega mit der Firma identifiziert. Er hat absolut inhaltlich einen grandiosen Job gemacht. Er war sehr loyal, er war extrem fleißig, er hat sich wirklich von Grund auf hat er sich seine Kundenbasis aufgebaut und hat auch für die Quagga wirklich mehrere hunderttausend Franken an Umsatz wirklich selbst reingebracht durch Cold
Nice.
Calling, durch, ja, er hat es grandios gemacht, muss ich sagen, war wirklich ein Glücksfall für uns und ich musste ihn auch nicht groß führen, weil eben er hat alles selber, ich habe ihm 2, 3 Monate lang so unser Produkt erklärt und die Argumente haben wir uns jeweils über Mittag ein bisschen ausgetauscht, was da gut zieht, aber sonst, ich musste ihm wirklich sehr wenig Schulung machen, er hat eigentlich fast mehr Erfahrung als ich im Verkauf gehabt und deshalb war es nicht sehr, sehr schwierig. Nachher aber der weitere Aufbau eines Sales Teams war nicht so einfach, muss ich sagen, das ist wirklich eine ganz große Herausforderung und ich bin bis heute bin ich da wirklich fest dran. Es ist alle Firmen, die ich kenne und mit den Kunden von uns, die Adressen bei uns kaufen etc., die suchen natürlich alle gute Verkäufer. Und das ist klar, jede Firma, die skalieren will, die braucht gute Sales. Gute Sales-Mitarbeiter sind aber sehr, sehr rar gesät. Man findet die wirklich wenig, weil ich sage, jetzt hat auch ein Shift stattgefunden. Früher war, ich sage, so der klassische Außendienst-Mitarbeiter, der ist gerne vorbeigefahren und hat einen Kaffee getrunken und war viel unterwegs und war so jemand, der gut reden konnte und sympathisch war bei den Leuten. Aber oftmals hatten sie auch so ein bisschen das Klischee, dass sie nicht die fleißigsten waren, sondern so ein bisschen, ja, da macht man mal 2 Stunden Mittagessen und dann fährt man mal zu dem Kunden und so. Und heute oder auch in unserem Business, da ist sehr wenig vor Ort oder physisch, sondern sehr viel läuft über Zoom, sehr viel läuft über entsprechende Online-Meetings oder telefonisch auch, per E-Mail etc. Wir haben das große Glück, dass unser Produkt, wir müssen nur per Mail einen Musterausschnitt und eine Offerte schicken oder in einem Zoom-Meeting unsere Adressen vorstellen. Das sind Standard-Musterdaten, die man zeigen kann. Und dann geht es eigentlich nur noch um die Anzahl Adressen und um das Pricing. Und wir haben nicht so ein erklärungsbedürftiges Produkt. Oder von dem her ist es eigentlich sehr, sehr spannend. Aber gute Sales-Leute zu finden, diese gut zu schulen, diese zu begleiten, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern in einem guten Umfang, diese zu motivieren, dass sie wirklich intrinsisch motiviert sind und Gas geben, aber trotzdem einem treu bleiben und 2, 3, 4, 5 Jahre bei einem bleiben und nicht beim erstbesten Jobangebot, wo jemand einen höheren Fixlohn zahlen kann, dann wieder wechseln. Das ist wirklich eine große Herausforderung.
Ja. Hey, ich hoffe, diese Folge hat dir bisher gefallen und vielleicht waren schon ein oder zwei Impulse dabei, die dich zukünftig besser bei deiner täglichen Arbeit unterstützen. Wenn du mir helfen möchtest, dann geh jetzt bitte in den Podcast und gib uns eine Bewertung. Das hilft nicht nur mir weiter, sondern wir gemeinsam erreichen dadurch mehr Leute, die dadurch auch wieder einfacher ihre Ziele erreichen. Wir tun also insgesamt was Gutes und ja, es kostet dich weniger als 60 Sekunden. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall. Gab es Punkte, die du, sage ich mal, aus der heutigen Sicht nochmal anders machen würdest?
Beim Aufbau von meinem Sales-Team?
Wenn du mal zurück, also insgesamt so deine Story jetzt, ne? Du hast ja jetzt 9 Jahre Erfahrung, also mehr als 9 Jahre, aber ne, vor 9 Jahren ging es ja dann los. Und wenn du jetzt mal zurückblickst, gab es Punkte, die du hättest anders gemacht?
Ja, unbedingt, unbedingt. Und zwar ein großer Punkt, also früher, was wir den Fehler gemacht haben bei Green Jacket und Greenborg und den anderen Ideen, da haben wir immer sofort eine GmbH gegründet, haben immer sehr viel in der Theorie und es sind erst dann an die Praxis, das würde ich anders machen, aber das haben wir bei Cohaga super gemacht, das Produkt hat in der Praxis funktioniert. Das ist das eine, aber bei Cohaga haben wir einen großen Fehler gemacht oder vor allem ich auch, das muss ich wirklich auf meine Kappe nehmen und zwar, ich habe dem ganzen Thema Recruiting, habe ich viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ich dachte immer so, ich muss Kunden bedienen, ich muss bis um 17 Uhr jeden Call noch machen, ich muss den Kunden noch anrufen, ich möchte dort noch 2.000 Franken Umsatz machen, so den ganzen Tag nur beim Kunden und ich habe gedacht, Recruiting, das machst du dann nebenbei und die sollen sich bewerben und dann schaust du die mal an und dann stellst du dann den ein und so weiter, aber das ist wirklich, Recruiting ist so, so wichtig, dass man da wirklich, das ist wie eine Kundenakquise, dass man da die besten, das ist wirklich A, extrem aufwendig und B, natürlich, man muss da wirklich voll um die guten Talente kämpfen und da nah dran sein und da und so weiter. Und wenn man das versucht, so ein bisschen nebenbei, dann kommt das nicht gut. Und der zweite Absolut große nicht. Fehler war eben, ich habe das so ein bisschen wirklich versucht, nebenbei zu machen. Und dann habe ich die Bewerber, die wir hatten, die, ich sage jetzt nicht wertend gemeint, aber die von den Qualitäten her oder vom Skillset her einigermaßen geeignet waren, die habe ich dann sofort eingestellt. Und hat dann gesagt, der ist schon gut und dem kann ich das noch ein bisschen beibringen und der gibt dann schon Gas und komm, den stellen wir ein. Und dann haben wir Leute eingestellt, die wir dann bei uns hatten, die ich dann wirklich bereut habe, dass ich die eingestellt habe, weil dann performen die nicht gut oder sind mega aufwendig in der Pflege oder sind unzuverlässig oder und dann hat man die Leute bei sich im Office und dann ist es natürlich für die ganze Teamhierarchie oder Chemie ist es nicht gut. Plus man muss dann die Leute wieder entlassen. Wenn man Leute entlässt, dann gibt es böses Blut oder dann sind sie enttäuscht und haben extra wegen einem den vorherigen Job gekündigt und stehen dann ohne Job da und dann hat man natürlich auch Gewissensbisse etc. Und deshalb wirklich ein großes Learning, nicht nur im Sales, sondern auch im Marketingbereich, auch in anderen Bereichen haben wir wirklich viel zu schnell Leute eingestellt, ohne dass wir wirklich sehr, 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 sehr gut und akribisch geprüft haben, sind die wirklich Top-Mitarbeiter. Und das würde ich in Zukunft wirklich nicht mehr machen, sondern Probearbeiten einführen, mit den Leuten viel genauer abklären, vielleicht wirklich 2, 3 Runden machen und mit denen nochmal drüber schlafen und nochmal mit denen reden und wirklich auch ganz klar ansprechen, hey, wir sind Startup, bei uns muss man massiv überdurchschnittlich leisten. Seid ihr bereit dazu? Seid ihr wirklich vom Mindset her so wie wir? Passt das zusammen? Und falls alles dann stimmt, dann einstellen und sonst wirklich, wirklich nicht, weil es ist für den Arbeitnehmer nicht gut, es ist für uns nicht gut, es ist wirklich sonst etwas, das von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt ist und dann kostet es viel, viel Zeit, viel Geld, viel, viel Mühe.
Ja, ist richtig teuer.
Und nicht nur das Geld, sondern ist auch dann eben für die bestehenden Mitarbeiter, dann kommt jemand nach 2 Monaten, muss man den wieder entlassen und.
Ja,
und da habe ich wirklich 2, 3 Mal bin ich da in diese Falle getappt.
Ja, das kennen wir, also das kenne ich auch sehr gut. Ich bin jetzt seit 2010 im Startup-Bereich unterwegs, die unterschiedlichsten Rollen halt begleiten dürfen im Vertrieb. Und Ja, also erstmal zu deinem Punkt, ne, Recruiting. Also ich kann heute nur noch sagen, wenn ihr ein CV bekommt, Leute, wenn ihr den CV bekommt, innerhalb von 5 Minuten anrufen, ja, keine E-Mail schicken, nichts zur Seite legen und sagen, mache ich später, innerhalb von 5 Minuten anrufen, das ist wie ein Lead, ja.
So ist es.
Und die Leute, ihr werdet sehen, die sind on fire, weil das 95, 99% bis heute nicht auf die Reihe bekommen, einfach sofort anzurufen. Die Leute sind wirklich positiv überrascht und ja, natürlich beim Recruiting auch auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, mit einer Scorecard zu arbeiten. Also genau sich zu überlegen, was ist das Ziel, was die Person hat, was muss die Person machen und Skills festzulegen und anhand dessen den Recruiting-Prozess auszurichten, die Skills, die ich hire. Natürlich muss ja auch das Ganze zur Kultur passen, aber da wirklich eine Struktur reinzubringen und nicht zu sagen, ja, ich kenne hier den Max und das ist eigentlich ein ganz netter und der ist cool, den können wir einstellen, ja.
Ja,
Das geht meist nach
absolut.
hinten los. Und mit der Onboarding-Prozess dann halt auch schlecht ist oder noch nicht ausgereift ist, dann passieren so eine Sachen. Aber das, also ich kenne kein Unternehmen, was da nicht durch dieses Tal der Tränen durch musste.
Da bin ich auch, denke ich auch. Und
Ja.
ich glaube auch, man darf nicht erwarten, dass man als, wir sind noch nicht Google oder Apple oder Microsoft oder wer auch immer, wo wir, oder Goldman Sachs, wo wir hunderte Bewerber haben, die gerne zu uns kommen, sondern wir müssen auch wirklich kämpfen um die besten Talente. Und
Ja.
wenn ich dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen darf, ich kenne einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Schweizer Unternehmer, also der hat x tausende Mitarbeiter, ist wirklich einer der größten, erfolgreichsten Schweizer Unternehmer. Ich habe mich mit dem, bei einem Abendessen habe ich mich mit dem unterhalten
Und
und der hat dann gesagt, ja, er müsse nächste Woche, ich habe gefragt, ja, und wie geht's und so, was hast du vor? Hat er gesagt, ja, er müsse nächste Woche nach Russland. Und ich so, ah, okay, spannend, ja, dann gehst du einen großen Kunden besuchen. Und hat er gesagt, nein, nein, jemand aus dem IT-Bereich, den ich gerne zu uns in die Firma holen möchte. Und ich so, ah, wow, und da gehst du als CEO und Inhaber, gehst da selbst hin, fliegst da nach Russland für einen IT-Mitarbeiter. Und dann hat er gesagt, ja, hat er mich wirklich so gesagt, ja, was hast denn du das Gefühl? Das ist absolut top, top, top Prio, wenn ich da ein großes Talent für unsere Firma holen will, dann fliege ich da persönlich hin und überzeuge den und möchte den zu uns in die Firma holen und scheue da keine Arbeit, keinen Aufwand. Das ist für unsere Firma viel wichtiger, wie vielleicht ein Kunde oder etwas, sondern der kann uns nachhaltig und ja, und dann habe ich gedacht, wenn der das machen kann, dann muss ich als kleiner Startup-Unternehmer, muss ich da wirklich auch ja, unbedingt diesen Effort leisten. Ja.
Ja, 100%, und gerade im Sales, Leute, ja, also wenn ihr da loslegt, wenn ihr unterwegs seid, gute Sales-Leute trifft. Macht euch eine Liste, macht euch eine Liste, wo ihr die guten Sales-Leute eintragt und greift immer wieder auf die zurück, geht mit denen essen, bleibt mit denen in Kontakt, ja, und
Genau.
baut euch so ein Netzwerk auf von, ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn man A-Player sagt. Ich finde immer diese Kategorisierung so ein bisschen komisch. Aber wenn ihr einfach Spitzenleute kennt, genau, und das ist Chefsache. Oder
Ja, ist so.
Sache der Chefin. So.
Ja, ist so.
Ja.
Genau so ist es, weil jeder, der ein Unternehmen hat und der wachsen will und der die Firma unabhängiger von sich gestalten will, der braucht gute Sales-Mitarbeiter. Da kommt man nicht drum herum. Und die guten Sales-Leute, die sind wirklich so gefragt. Also Timo, der hat während seiner Zeit bei uns, der hat so viele Jobangebote bekommen von jensten Kunden von mir, Softwarefirmen, die wollten ihn alle abwerben, wollten alle mit ihm Mittagessen gehen. Ist ja klar. Würde ich nicht anders machen. Wenn mich jemand anruft, der absolut top ist, dann frage ich mal unverbindlich und sage, hey, wir bei der Quagga sind am Wachsen quasi. Falls es eines Tages eine interessante Geschichte für dich wäre, kannst du dich gerne bei mir melden. Und ich glaube, dass da kämpfen alle, wie bei den Kunden, kämpfen auch alle um die besten Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist ja part of the game. Und ich kann dir nur beipflichten, wenn du irgendwo jemanden kennenlernst, der kann auch in einem Modegeschäft sein oder
Ja.
eine Servicekraft in einem Restaurant, die mega
Genau.
freundlich und sympathisch und
Ja.
nett und kompetent wirkt, dann kann man einfach mal die Visitenkarte geben und sagen, hey, wir sind da und da, falls es eines Tages für dich spannend ist, kannst du dich gerne bei mir melden und ja, vielleicht ergibt sich ja was.
Ja, 100%. Kommen wir mal zu Kohaga. Warum
Gerne.
soll ich bei Kohaga Adressen kaufen?
Ja, unbedingt. Da gibt es ganz einen guten Grund dazu. Und zwar Vertrieb, ich glaube, da sind wir uns einig, ist die Basis von jedem Unternehmen. Ein funktionierender Vertrieb, das ist wirklich absolut key. Das ist wirklich, da geht nichts drüber. Und ein Vertrieb kann nur so erfolgreich sein, wie die Datengrundlage ist. Also gute Adressen sind die Basis. Wenn jemand nicht gerade nur 10 Kunden hat, sondern ein paar hundert oder im Idealfall ein paar tausend oder sogar ein paar 10.000 Kunden in seinem CRM führt, dann ist die Datenqualität matchentscheidend. Also Datenqualität und Datenaktualität ist matchentscheidend dafür, wie gut das dein Sales-Team performen kann. Nehmen wir mal an, jetzt bei der Quagga, wir haben 10 Timos. Absolute Top-Mitarbeiter, fleißig, freundlich, sympathisch, geben Gas, Top-Leute. Wenn ich denen schlechte Leads zur Verfügung stelle, Leute, die nicht mehr dort arbeiten, Info@E-Mail-Adressen, generische Telefonnummern, als Ansprechperson nicht der operative Entscheidungsträger, sondern irgendwie eine Sekretärin oder ein Verwaltungsratspräsident, wo es nicht im richtigen Hierarchieebene ist. Ich habe das in meinem CRM und ich lasse die 10 Timos, lasse ich mit den Leads arbeiten. Dann ist das massiv, was da an Geld und an Chancen vergeudet wird, weil halt einfach man nicht an die richtigen Personen kommt, man nicht effizient arbeiten kann, sondern man sich mit Empfangsdamen herumschlagen muss, man gelangt an falsche Leute, man verlangt einen Herrn Müller, der vielleicht vor 3 Jahren verstorben ist. Alle solche Sachen, man ist einfach viel, viel weniger effizient. Und wenn jeder von unseren 10 Timos jeden Tag nur schon 1 oder 2 Stunden vergeudet, wo er nachfragen muss, wer
Ja.
denn die richtige Ansprechperson ist, wo ein Rückruf-Mail oder ein Reminder-Mail nicht auf die direkte E-Mail-Adresse, sondern auf die Info@E-Mail-Adresse schicken muss, alle solche Sachen, dann hat jeder vielleicht 1, 2 Stunden pro Tag, wo er unproduktiv ist und wo er mit Quagga-Adressen viel produktiv arbeiten könnte. Und dann macht das Ende des Tages oder Ende der Woche oder Ende vom Monat, macht das richtig, richtig viel aus.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Richtig, richtig teuer, wenn der Vertrieb halt am besten noch selber da sitzt und sich selber seine Leads suchen muss. Das
Ja,
gibt's
genau.
auch.
Das Schlimmste, was es gibt.
Das Schlimmste, was es gibt. Genau. Also, ich sag mal, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich externe Leads einkaufe? Weil ich sag dir mal so, ja, wenn ich, also ich habe schon auch viele Adressdatenbanken gesehen und der Punkt ist, heutzutage, und das habe ich auch in meinem letzten Video gesagt, dass mein Empfinden ist, die Leute wechseln halt heutzutage wirklich sehr schnell ihren Job. Ja, also sind ein Jahr da, sind ein paar Monate da, vielleicht mal 2. Und wenn man sich dann die Adressdatenbanken anschaut, ja, dann sieht man halt, ah, okay, der ist gar nicht mehr in der Firma, der hat den Job gewechselt.
Genau.
Und was ich dann halt auch schon gesehen habe, ist, dass die Adressdatenbanken wiederum sich eigentlich am Ende des Tages auch die Daten halt bei LinkedIn abgreifen, um das auf dem aktuellen Stand zu halten. Und ich meine, ja, wenn ich jetzt also losziehe und sage, okay, ich kann ja über LinkedIn mir die Daten ja selber holen, ja, aber es ist mit vielen Aufwand verbunden.
Genau.
Hundertprozentig. Also ich muss halt selber scrapen, ich muss selber die Telefonnummern ranziehen, ja, ich muss irgendwie jemanden holen, der das alles anreichert, aufbereitet. Also das ist mit etwas Aufwand verbunden. Es geht, aber man muss auf jeden Fall, darf schon, ja, so ein paar Skills mitbringen. Also sage ich jetzt, habe ich keine Zeit für, spare ich mir, gehe jetzt, weil ich ihn auch in die Schweiz expandieren will. Wir sind jetzt in Deutschland oder ich sitze in Deutschland, ja. Gehe ich jetzt also zu Quahaga und hole mir richtig, richtig gute Adressen. Worauf
Genau
muss
so
ich
ist
jetzt
es.
achten, wenn ich mir, sage ich mal, externe Leads einkaufe?
Genau, das Wichtigste, und das sind wir wirklich der einzige Anbieter in der Schweiz und glaube ich auch bei euch in Deutschland im Dachraum gibt es leider keinen, der das so macht. Und wir
Okay.
planen deshalb
Gibt
auch
es ein
in kürzester Zeit.
Geschäftsmodell? Hört zu, Leute, jetzt gibt es ein
Ja, richtig,
Geschäftsmodell.
genau. Kopiert das unbedingt, genau. Richtig, es geht darum, operative Entscheidungsträger mit direkten Koordinaten. Das ist absolut, absolut matchentscheidend. Und unsere Mitbewerber, leider, die machen ausschließlich Data Scraping, wie du es gesagt hast. Die scrapen die Daten, meistens irgendwie von einer Verbandsseite oder von LinkedIn. Das ist natürlich nicht erlaubt bei LinkedIn-Scrapen wegen ihren AGBs, das kommt noch dazu. Also da sollte man wirklich zurückhaltend sein. Aber die scrapen die Daten. Und die haben eine Schnittstelle bei uns jetzt in der Schweiz zum Hansregister, CEFIX, und haben dann eine Schnittstelle und nehmen einfach die Leute, die im Hansregister eingetragen sind, nehmen sie als Ansprechperson. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Quahaga AG scrape und dann im Hansregister unseren Verwaltungsratspräsidenten anschreibe auf eine Info@E-Mail-Adresse, auf eine zentrale Telefonnummer, dann ist das absolut, ist das Zeitverschwendung, weil unser Verwaltungsratspräsident dann sagt dann, ja, ruft doch den Fabio an oder fragt die Isabel oder etwas und dann, ah ja, wie ist denn die Nummer von ihr? Kann ich bei ihr anrufen? Und dann ruft er bei uns an und dann ist es natürlich, diese Umwege kann man sich sparen. Also operative Leute auf C-Level, auf Geschäftsleitungsebene mit direkten E-Mail-Adressen, direkten Telefonnummern. Das ist absolut key. Und das Ganze aus öffentlich frei zugänglichen Quellen, damit es datenschutzrechtlich unproblematisch ist und nicht einfach von LinkedIn scrapen. Bei LinkedIn hat man sowieso keine Telefonnummer dazu, keine E-Mail-Adressen dazu, waren dann private Kontaktinformationen, aber da würde ich nicht die Leute da kontaktieren.
Nee.
Und plus, man darf es gesetzlich nicht, weil es ist, man hat das zum Zweck von einem LinkedIn-Profil angegeben und das ist LinkedIn noch als Drittpartei involviert. Was du eingangs erwähnt hast mit der hohen Fluktuation, da hast du genau recht, das beobachten wir auch. Man geht auf C-Level, geht man aus von einer Fluktuation von etwa 20% pro Jahr. Also es wechselt wirklich sehr schnell und sehr viel und deshalb macht es da wirklich Sinn, dass man regelmäßig neue Adressen bezieht, Top-Qualität, mit den operativen Entscheidungsträgern und die mit direkten Koordinaten, weil ja, das ist sonst wirklich sehr ineffizient. Und achtet bitte unbedingt darauf, wenn ihr Adressen kauft, schaut nicht, dass ihr irgendwie Info@E-Mail-Adressen hat oder irgendwie zentrale Telefonnummern oder ohne Ansprechperson, das ist noch schlimmer, oder als Ansprechperson einfach die Person, die für die Firma zeichnungsberechtigt ist, sondern ihr braucht die richtige Person. Wenn ich zum Beispiel einen Kunde habe, der eine HR-Plattform hat, und der schreibt die Verwaltungsratspräsidentin an, dann ist er da ganz am falschen Ort. Der braucht den Leiter HR, den braucht den Leiter Personal, der braucht eine Direktwahl, der braucht die direkte E-Mail-Adresse, falls er ihn nicht erreicht, damit er kann ein Mail schreiben kann oder ein Cold Mailing vorausschickt und dann das entsprechend abtelefoniert. Das ist wirklich absolut entscheidend. Und Timo ist das beste Beispiel. Wir haben die IT-Liste, wir haben eine IT-Datenbank, die haben wir angeschrieben. Und Timo hat die dann abtelefoniert. Und der war so erfolgreich mit der Liste. Der hat einen Kunden nach dem anderen geclosed. Der hat wirklich den erreicht, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Wenn der ohne Liste von uns, wenn ich den in seiner wertvollsten Zeit, während der Telefonzeit, wenn ich den Leads hätte sammeln lassen, dann wäre das, dann hätte ich mir, ja, wahrscheinlich mehrere 10.000 oder vielleicht sogar mehrere 100.000 Franken an Umsatz entgehen lassen, weil der einfach so viel effizienter arbeiten konnte. Und wenn ihr bei Cohaga für ein paar tausend Franken Top-Adressen kauft und eure Vertriebler sind dadurch 10, 20, 30, 40% effizienter, dann habt ihr das nach einer Woche wieder eingespielt und habt dann super Daten im CRM, die ihr auf unterschiedlichen Wegen bespielen könnt.
Ja, das ist natürlich eine nette Frage dann nachher, wo ihr eure Daten
Ja,
herbekommt, ne?
das kann ich gerne sagen.
Okay.
Ja, sicher, das ist überhaupt kein Geheimnis. Also wir haben 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei uns im Office in St. Gallen. Wir sind der einzige Anbieter, der alle Adressen von Hand sammelt. Also diese Mitarbeiter machen es genauso, wie ich es vor mittlerweile 8 Jahren in meiner Studentenwohnung an der Uni Basel gemacht habe. Die gehen auf die Homepage und sammeln direkt von der Homepage die Daten, schreiben sie heraus ins Excel. Wir
Okay.
machen nichts irgendwie über LinkedIn-Scraping, wir machen nichts mit Schnittstellen zum HR, wir machen wirklich Knochenarbeit.
Okay.
Jeden Tag, 8 Leute gehen den ganzen Tag, 8,5 Stunden pro Tag auf die einzelnen Homepages und schreiben direkt von dort raus. Weil das, was du angesprochen hast mit den vielen Wechseln, wenn jetzt ein Mitarbeiter wechselt, der ist innerhalb von kürzester Zeit oder neuer Mitarbeiter, ist der bei uns auf der Homepage, weil wir halten natürlich unsere Homepage aktuell, damit unsere Kunden sehen, was da vorgeht, die neuen Mitarbeiter entsprechend präsent sind. Wenn man irgendwo auf einer Drittquelle oder im Cefix oder auf LinkedIn entsprechend, da pflegt man das nicht so gut. Plus auch, man hat direkte E-Mail-Adressen dort, man hat direkte Telefonnummern und ganz wichtig, es ist 100% gesetzlich, datenschutzrechtlich unproblematisch, weil die Daten sind selbst öffentlich frei zugänglich gemacht. Wenn ich bei mir auf der Homepage von Timo die direkte E-Mail-Adresse publiziere, dann haben wir die Daten selbst öffentlich frei zugänglich gemacht, ins Internet gestellt. Jemand sieht das und sieht, hey, ich sehe das in einer Direktwahl, ich sehe das in einer direkten E-Mail-Adresse. Folglich ist es datenschutzrechtlich unproblematisch und man darf diese Adressen auch für die Akquise verwenden.
Es ist vielleicht bei euch, also ich weiß nicht, wie das, also bei uns in Deutschland, ich kenne solche Seiten, wo dann halt tatsächlich ein paar Leute aus dem Unternehmen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse aufgeführt werden. Aber ich muss sagen, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau in der Schweiz ist, aber in Deutschland auf jeden Fall ist es eher nicht der Standard, dass die Leute so mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer öffentlich auf der Seite sind, vor allen Dingen auf
Naja.
C-Level. Also
Ja.
ist das bei euch in der Schweiz, ist das bei euch in der Schweiz anders, dass das C-Level sagt, ja klar, hier ist meine Telefonnummer und meine Mailadresse?
Es hängt je nach Branche ab. Zum
Okay.
Beispiel Du sagst es richtig, von den ganz großen Unternehmen oder ABB, Credit Suisse, Stadler Rail und, von diesen absoluten Top-Playern, da findest du natürlich nicht vom CEO die direkte E-Mail-Adresse auf der Homepage. Das ist wirklich, das ist in den meisten Fällen der Fall, aber ich sage jetzt im ganzen KMU-Bereich, oder? Handwerksbetriebe, Industriebetriebe mit 50, 100 Mitarbeitern, da findet man eigentlich sehr oft, findet man den Leiter HR, den Leiter Marketing, den Leiter Finanzen, den Geschäftsführer, den und, findet man mit direkter E-Mail-Adresse und direkter Telefonnummer auf der Homepage. Nur wirklich bei den Top, bei den Enterprise oder bei den wirklich großen Corporates, da findet man die Leute nicht mit direkten Koordinaten. Das ist so, dass ich glaube, das ist in der Schweiz und in Deutschland ähnlich vergleichbar. Aber die meisten von unseren Kunden wollen auch nicht unbedingt die
Nee,
allergrößten Firmen, sondern auch so die KMUs.
Okay, genau. Es kommt ja darauf an, was ich für Zielgruppen habe. Also habt ihr euch auf bestimmte Branchen denn auch spezialisiert?
Wir haben 94 unterschiedliche Branchen. Also wir haben eigentlich so nach dem Pareto-Prinzip versuchen wir eigentlich das meiste abzudecken. Eben das geht über den Immobilien-Handwerksbereich, über den ganzen Gesundheitsbereich, über den ganzen Industriebereich, über den ganzen Gastronomie-Hotelleriebereich. Da sind wir wirklich eigentlich sehr breit, Tourismus etc., sind wir sehr breit abgedeckt. Ja, jetzt, wenn irgendjemand alle Tankstellen-Shops will, dann haben wir dafür keine Adressen, oder? Weil das würde sich nicht lohnen, wenn Mitarbeiter von uns manuell diese Adressen erhebt, dann würde sich das nicht rechnen, weil die Nachfrage einfach zu klein ist nach dieser Nische. Aber mit unseren 94 Branchen, die wir abdecken, haben wir eigentlich, ja, ich sage jetzt 90%, 95% der Anfragen können wir abdecken. Und von den Unternehmensgrößen her, da versuchen wir eigentlich nicht nur gewisse zu erheben, sondern wenn wir zum Beispiel eine Datenbank machen von allen Architekten, dann machen wir wirklich alle Architekten. Also dann machen wir die ganz kleinen, die mittleren, die ganz großen. Wenn man einfach zu den ganz großen keine direkten E-Mail-Adressen findet, dann haben wir einfach die Namen und die Info@E-Mail-Adresse oder die zentrale Telefonnummer. Und die Leute machen dann zum Beispiel telefonisch, versuchen sie dann an den CEO oder an den Entscheidungsträger anzukommen oder schreiben einen Brief, wo sie ihn so erreichen, wenn sie keine direkte E-Mail-Adresse haben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege.
Okay, alles klar. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke. Ich sag mal, also erstmal zu deiner Geschichte, wie du das gemacht hast. Ja, also nochmal, ich möchte hier nochmal unterstreichen, das hat der Fabio direkt nach seinem Studium hochgezogen und das gebootstrappt bis heute, also nach 9 Jahren mit 21 Mitarbeitern. Das muss man erstmal schaffen. Hut ab, Respekt.
Vielen Dank, sehr nett.
Und ja, also sehr spannend. So eine letzte Frage, weil man hat ja schon bei dir jetzt heute rausgehört, mehrfach, ja. Also bevor ich da jetzt irgendwie Recruiting mache oder so, habe ich lieber einen Call gemacht, um nochmal 2000 Franken Umsatz reinzuholen. Ja, also man merkt ja auch, wo du deinen Fokus gesetzt hast. Du bist ja da auch sehr smart vorgegangen. Ich meine, du hast damals, wahrscheinlich hätte jeder andere gesagt, ja, gute Frau, hier ist die Liste. Danke, tschüss. Aber du hast gesagt, ich habe ja eigentlich was, das kann ich noch mehrfach verkaufen. Also du hast da schon so den richtigen Riecher mehrfach gehabt. Was waren denn, sage ich mal, hast du so drei Sales-Bücher, wo du sagen, also das waren so deine drei besten Bücher im Sales und Entrepreneurship, wo du sagst, die haben einen besonderen Einfluss auf dich gehabt?
Ich habe hier auf meinem Schreibtisch habe ich eins liegen von Jordan Belfort.
Okay, halt mal in die Kamera.
Ich habe das. Ich hoffe, ich finde es. Ich habe hier ganz viele. Ja, ich habe hier einen riesen Berg voller Briefe, die ich noch machen müsste. Ich finde es leider gerade nicht. Aber ich habe das hier irgendwo rumliegen.
Alles gut.
Genau, auf jeden Fall. Das habe ich gelesen. Dann schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kremann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das finde ich auch mega gut. Jetzt nicht nur für Sales, sondern einfach generell so Mindset-technisch und wie Entscheidungen getroffen werden. Das würde ich sagen. Und sonst ein drittes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, es waren einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe, so über die letzten Jahre, die mich geprägt haben und ja. Die mich so ein bisschen zum heutigen Mindset gebracht haben. Ich schaue mir viele andere Unternehmen an, die ich beeindruckend finde. Ich schaue mir viele Videos dazu an oder Podcasts. Ich höre viel OMR-Podcasts. Die finde ich sehr, sehr gut. Und da sind Leute natürlich dabei, die ja tolle Geschichten haben und einen mega inspirieren. Oder ich schaue auch viel so unterschiedliche Unternehmensberater, Verkaufscoaches auf YouTube. Du kennst sicher die Einschlägigen wie die Baulix oder Dirk Kräuter früher oder so unterschiedlich. Nicht, dass alles gut ist, was sie erzählen, aber ich finde, da hat schon sehr, sehr viele gute, spannende Punkte dabei. Und
Ja.
ja, das ist so ein bisschen, wenn ich noch kurz etwas sagen darf,
Ja.
wegen LinkedIn, ich habe die eine Frage leider nicht beantwortet. Du hast gesagt, wieso soll man bei uns Adressen kaufen und nicht bei LinkedIn? Das eine ist natürlich, bei LinkedIn eben, wie man die Daten kommt, das ist das eine. Und ein ganz großer Punkt bei LinkedIn, man kann ja da nur über den Sales Navigator, kann man die so anschreiben per DM. Und eine DM ist natürlich, jeder, der im Sales ist, weiß, eine DM bei LinkedIn ist nicht gleich seriös, wie wenn dich jemand anruft oder der schickt dir ein Mail und ruft dich dann an oder schickt dir physisch eine Broschüre. Man kriegt so viele DMs, die einem etwas verkaufen wollen und das wird dann sehr oft einfach als Werbung abgestempelt. Und deshalb finde ich das keinen gangbaren Weg. Und vor
Ja.
allem der größte Vorteil wirklich, es ist nicht skalierbar. Man muss jeden Einzelnen suchen, man muss dann jeden Einzelnen per DM anschreiben. Bei uns, man kann eine Liste von 10.000 Geschäftsführern von KMUs aus den und den Branchen, man hat alles fix fertig in einem Excel, man kann es als CSV in sein CRM laden, man kann einen Serienbrief machen, man kann ein Mailing machen, man kann das sehr effizient abtelefonieren lassen und jeder im Sales weiß, Sales ist ein Numbers Game. Man braucht wirklich Schlagzahl, man
Ja.
braucht Menge. Und wenn
Ja.
ich teilweise, ich nutze teilweise LinkedIn Sales Navigator für meine Recruiting,
Ja.
da ist es so aufwendig und mühsam, nur schon 50 Kandidaten anzuschreiben. Und wenn ich denke, dass wir da im Sales, wenn man pro Tag irgendwie 6 Leute hat, wie wir jetzt, dann kontaktiert man ein paar hundert Firmen. Wenn ich da über LinkedIn Sales Navigator jeden einzeln suchen und per DM anschreiben müsste, da kommt man nicht vorwärts.
Ich glaube, das muss man in dem Fall halt auch nochmal, aber auch für uns Zuhörer, das muss man tatsächlich auch ein bisschen von der Branche abhängig machen, in der man unterwegs ist. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Zielgruppe an, die man hat. Das kann in dem einen Fall halt, in deinem Fall, wenn man jetzt so eine große Stückzahlen hat, ja, kann es wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ich kenne halt auch viele Verkäufer, die in einem Enterprise tätig sind. Da gibt es halt nicht 500 Marketingleiter, 500 Personen, da gibt es halt nur 30, 40. Und da kann dann halt der LinkedIn Sales Navigator wieder sehr viel Sinn ergeben. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Also die Balance zwischen wie viel individualisiere ich und wie viel automatisiere ich, ja, das ist wirklich auf Messers Schneide. Und ohne Frage. Also wenn ich kann mich da auch im LinkedIn Sales Navigator verlieren und dann habe ich am Tag 10 Leute angeschrieben und unterm Strich ist nichts dabei rausgekommen. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, dass man da ein bisschen mehr Gas gibt und dann bin ich hundertprozentig bei dir, dass ich dann halt auf so einen Anbieter wie euch zurückgreife. Ja, in der Schweiz bei Comarga, ne? Oder in einem anderen Land bei einem anderen Anbieter.
Ja,
Also,
absolut,
ja.
absolut. Ist so, ja. Unbedingt,
Gut.
also, ja, wirklich weiterhin alles Gute den Leuten, die Vertrieb machen. Ich drücke euch da
Ja.
ganz fest die Daumen. Schaut unbedingt, dass ihr eine gute Schlagzahl hinbekommt. Schaut unbedingt, dass ihr qualifizierte Leads habt.
Ja.
Testet es mal aus und ihr werdet sicher sehr schnell feststellen, dass es wirklich eure Performance ganz schnell um wirklich signifikante Prozentsätze also steigern kann. Und dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr auf LinkedIn Sales Navigator oder auf andere Wege zurückgreifen.
Yes. Und in diesem Sinne sage ich nochmal, Fabio, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Story. Mega spannend und ja, auch inspirierend, muss man einfach sagen, weil man da halt für die Leute, die da jetzt auch am Anfang stehen, halt auch einfach sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal. In die Shownotes packe ich auf jeden Fall nochmal eure Webseite, ja, kohaga.ch und auch nochmal einen Link von deinem LinkedIn-Profil. Da kann man sich da auch mit dir vernetzen, wenn man weitere Fragen hat. Und ja, dann wünsche ich jetzt dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und euch auch alles Gute und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao.
Vielen Dank, danke vielmals Lars für die netten Worte und alles Gute wünsche ich euch auch. Danke für die Einladung. Tschüss.
Gerne.
Danke.
Wenn dir die Inhalte heute gefallen haben, dann hast du jetzt die Chance, deinen Vertriebsprozess auf das nächste Level zu bringen. Stell dir vor, innerhalb von nur 30 Tagen könntest du wöchentlich 5 bis 15 brandneue Verkaufstermine generieren. Und das mit einer Struktur, die so robust ist, dass du sie spielend leicht an neue Mitarbeitende weitergeben kannst. Möchtest du das auch erreichen? Dann zögere nicht länger und sichere dir jetzt deinen persönlichen Termin mit Lars. Er wird dir nicht nur wertvolles Feedback zu deinem Sales-Prozess geben, sondern auch individuell auf deine Situation eingehen und dir die ersten Schritte zur Optimierung deines Vertriebs aufzeigen. Klingt gut? Dann warte nicht länger und mach den ersten Schritt auf dem Weg zu einem effektiveren und erfolgreichen Vertrieb. Hol dir jetzt dein kostenloses Feedback unter larskrüger.com/termin. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen.